Ja, jetzt habt ihr dieses Kuriose aus der Schriftlesung gehört. Auch von mir erstmal ein, der Herr ist auferstanden, anstatt guten Morgen. Und da will ich mit meiner Predigt einfach anfangen, einfach beginnen, weitermachen mit dem Text und habe die Überschrift gegeben, die Emmausbotschaft. Und da wollen wir in den Text reingehen, den ihr alle kennt. Das ist ja, wir sind ja auf dem Gebiet jahrzehntelange Wiederholungstäter. Wir kennen das ja. Und trotzdem habe ich mir Gedanken gemacht, weil dieser Text als Gedenktag heute so aktuell ist. Jesus ist nicht heute aufgestanden, aber wir feiern es als Gedenktag der Auferstehung. Fast 2000 Jahre ist das her. Und da ist uns dieser Text überliefert worden und wir wollen einmal schauen, wo ist denn Emmaus? Hier. Ich mach mal auch hier, vielleicht hilft es dir ein bisschen. Vielleicht war der eine oder andere schon mal in Israel und in Jerusalem dann mit Sicherheit. Jerusalem zum Mittelmeer, so etwa in der Mitte liegt Emmaus 15 Kilometer in Richtung Mittelmeer. Ich finde es selber nicht, wo es ist. Sorry, wir brauchen was Neues. Ein neues Licht, das uns aufgeht, das Beamer heißt. So, ich will uns den kommenden Text jetzt einfach vorlesen, damit auch die, die später das im digitalen Bereich nachvollziehen, wissen, worum es weitergeht. Es geht weiter im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 24. Es ist also derselbe Wochentag wie Palmsonntag. Für die Juden ist es der erste Arbeitstag in der Woche, für uns weltweite Christen ist es der Feiertag, der Sonntag. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag, als die Frauen auch das Grab besucht hatten und wollten den Leichnam einbalsamieren. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind denn das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, na was denn? Erst einmal, Emmaus heißt heiße Quellen. Und vielleicht hängt das unterirdisch zusammen mit dem Teich Bethesda, der sich ja auch von Zeit zu Zeit das Wasser bewegte. Der Jordan liegt im syrophönizischen Graben, also einer Erdplattenkluft. Da sind Bewegungen, da ist unterirdisch immer was aktiv. Emmaus, heiße Quellen. Und Jesus stellt sich dumm. Ja, was denn? Erklärt es mir. Und da ist schon für mich etwas sehr Interessantes drin. Jesus hat ja, bevor er gekreuzigt wurde, also vor diesem Text, der uns hier aufgeschrieben ist, zu ihnen auch gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da will ich mitten unter ihnen sein. Hier ist der erste Beweis. 2 sind in seinem Namen unterwegs. Sie unterhalten sich über das, was dort geschehen ist. Jesus fällt in ihren Worten, in ihren Herzen, in ihren Gedanken. Und Jesus macht, was er gesagt hat. Ich bin mitten unter euch. Die erkennen ihn nur nicht. Und so will ich euch Mut machen, wenn ihr auch mit jemandem über den Herrn, über die Bibel, über die Schrift im Warteraum lest, sprecht, redet, seid gewiss, der Herr ist dabei. Ganz unscheinbar manchmal, hier sehr offensichtlich. Und er stellt ihnen sogar die Frage, ja was denn? Du berichtet doch mal. Sie aber sprachen zu ihm, na das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Ach, haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sich früh bei dem Grab gewesen sind, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt haben, aber ihn sahen sie nicht. Also bis dahin alles nur Spekulationen. Vermutung, er ist weg, einfach weg. Das Grab ist leer. War noch nie gewesen. Leichenklau kennt man dort nicht. Der war ein Prophet, sagen sie, ein Prophet, und der Israel erlösen werde. Was nehmen wir von Palmsonntag mit? Hosianna, Jehova, rette uns. Das war der Schrei der Bevölkerung an Jesus. Herr, rette uns. Die wollten, ja, was wollten sie denn? Befreit werden von den Römern. Das war wahrscheinlich das, was sie als Volk Gottes ganz schwer belastete. Aber ich sage euch was, das gibt noch andere Lasten. Nicht nur Besatzermacht, kenne ich vom Osten auch. Das gibt noch ganz andere Lasten. Und darum geht es und ging es. Aber der Text endet mit, und ihn sahen sie nicht. Und Jesus hört zu. Er quatscht nicht dazwischen. Aber jetzt spricht er zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus, also er nimmt garantiert das Wort der Messias, musste nicht Christus das erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Kann ich nicht, habe ich nicht drauf. Aber einiges, was wird er denn gesagt haben? Und er hat ihnen auch schon vorher gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Also Seiten aus der Schrift rauszureißen, die braucht ihr nicht mehr. Nein. Ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus sagt von sich, ich bin die Erfüllung der Schrift. Entschuldigung, wenn ich auf mich zeige. Ich bin die Erfüllung der Schrift. Nicht auflösen. Alles soll erfüllt werden. Und das fängt an im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Ich weiß nicht, ob er ihnen das erklärt hat. Ich nehme es als Beispiel für mich. Entschuldigung, wenn ich im Blickfeld stehe. Und ich, also Gott, spricht Gott zur Schlange. Das ist die Situation, wo Adam, Eva und die Schlange aus dem Garten Eden rausgeschmissen werden. Und jeder kriegt sein Fett weg, sage ich mal. Und ich, sagt Gott, werde Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier wird also schon vorhergesagt, dass eine Frau Samen haben wird. Und der dann aus ihr kommt, der Hinweis auf Maria. Die Schwangerschaft ohne Zutun eines Mannes wird hier am Torausgang vom Garten Eden verheißen. Durch Gott selbst. Und der daraus kommt, der wird der Schlange den Kopf zermalmen und die Schlange, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und da habe ich hier uns mal ein Bild mitgebracht. Das ist der einzige archäologische Beleg einer Kreuzigung. Ein durch ein Fersenbein geschlagener Nagel. Mehr gibt es nicht, ansonsten sind nur Berichte da. Also die Kreuzung wurde praktiziert. Und dann fiel mir noch auf, im zweiten Buch Mose, Kapitel 10, wo es um den Auszug Israelis aus Ägypten geht. Die neunte Plage ist eine Finsternis. Da sprach der Herr zu Mose, recke deine Hand gen Himmel, dass eine solche Finsternis werde in Ägyptenland, dass man sie greifen kann. Und eine Finsternis entsteht auch bei Jesu Kreuzigung. Matthäus schreibt das, 27, Vers 45. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also ich hatte ja letzten Sonntag Déjà-vu. Es erinnert mich immer wieder, das Alte Testament, auch an das, was im Neuen aufgeschrieben ist. Das ist so interessant für mich. Und es geht ja auch weiter. Zweiten Buch Mose, Kapitel 11. Die Ankündigung der zehnten Plage ist der Inhalt, die Tötung der Erstgeburt. Wer ist denn Jesus? Der Erst- und Einziggeborene. Gott klammert sich nicht aus. Es geht nichts an Gott vorbei. Matthäus 27, Vers 50. Matthäus schreibt das auf. Wir müssen aber wissen, bei Jesu Festnahme im Garten Gethsemane sind alle abgehauen. Alle sind sie geflohen. Und wir müssen wissen, bei der Kreuzigung in den letzten Stunden ist Maria, seine Mutter, dabei und Johannes. Denn Jesus befiehlt die beiden zueinander und sagt, Frau, siehe dein Sohn. Und zu Johannes, siehe deine Mutter. Johannes war also bei der Kreuzigung bei. Deswegen schreibt Matthäus auch im Kapitel 27, Vers 50, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Sehr konkret schreibt es Johannes, denn der war dabei. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Das, was Matthäus, Jesus schrie, schreibt Johannes auf, was er schrie. Und für mich ist dieses Es ist vollbracht die Antwort auf Palmsonntag, der Ruf nach Hosianna. Herr, rette uns. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Die Rettung ist geschehen. Es geht nicht um die Römer. Es geht um euer Innerstes. Frei werden für den ewigen Gott. Ja, jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Sache. Die wurde mir auch erklärt und ich gebe sie von Herzen gerne weiter. Ihr wisst, als die Sintflut einsetzte, bevor sie einsetzte, steht geschrieben, und die Menschen waren böse von Anfang bis Ende. Wir wissen aber auch, dass sie bis dahin vegetarisch gelebt haben. Das, was Gott Adam und Eva im Garten Eden als Speise anbefohlen hatte, Samen und Früchte, haben sie bis dahin gegessen. Dann kam die Sintflut, dann ist die Arche auf Grund gelaufen am Ararat und Gott hat dem Noah gesagt, ich sag's mal mit ganz offenen Worten, schlachte und iss, aber ess das Blut nicht. Gott hat dem Noah gesagt, du kannst alles Tier essen, was da lebt und kreucht. Und zum Zeichen dessen sagt Gott im 1. Mose 9, die Verse 13 bis 14 und Vers 13, meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn Gott hier von einem Bogen redet, dann wissen wir, welcher Bogen gemeint ist. Vergesst mal, was ihr wisst. Das wusste Noah nämlich nicht. Noah kannte keinen Regenbogen. Zu Noahs Lebzeiten vor dem Flutregen hat es nicht geregnet. Tau stieg von der Erde auf und befeuchtete die Erde wieder. Es war also ein Dunstkreislauf, der das Pflanzenwachstum bewirkte. Es regnete nicht vorher. Also war es auch Noah kein Regenbogen jemals bekannt. Wenn Gott von seinem Bogen redet, dann ist Noah, was darunter versteht, auch kein Bogen für die Jagd. Denn die haben keine Tiere gegessen, die waren Vegetarier. Dann war das solch ein Bogen. Und wenn wir uns das, wenn ihr euch das jetzt einmal vorstellt, auf dem Bogen liegt ein Pfeil, dann richtet sich der Pfeil auf mich, auf Menschen. Aber Gott macht ja seinen Bogen anders. Gott spannt ja seinen Bogen so rum. Was wäre denn dann die Pfeilrichtung? Ich habe mal ein wunderschönes Bild von einem herrlichen Regenbogen mitgebracht. Und dann geht ja weiter mit dem Vers 14, den gucken wir uns jetzt mal an. Und wenn es kommt, dass ich, schreibt Gott oder lässt er aufschreiben, Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Aus diesem Text geht versteckt hervor, der Bogen ist auch da, wenn wir ihn nicht sehen. Er ist nur sichtbar für uns, wenn Gott diese Wetterwolken schickt. Er ist also immer da und Gott zieht diesen Bogen nicht weg. Und wenn wir auf diesen Bogen einen Pfeil legen, wo zeigt er hin? Ah, in den Himmel. Gott selbst visiert sich an mit dem Bogen und erklärt, was die damals nicht verstehen, was Noah nicht versteht. Aber in den Zwischenschriften immer wieder, Gott selber ist es. Und vielleicht hat Jesus den beiden Emmaus-Jüngern auch diesen Text gesagt, aus Hosea, ehe, also Gott macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Habt ihr schon mal mitgekriegt, warum da verschiedene Sachen sind? Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Also mit unserer Vorstellungszeitrechnung nach 48 Stunden. Aber er macht am 3. Tag die Aufrichtung. Im Judentum beginnt ja der neue Tag mit dem Sonnenuntergang, also am Abend. Wir sagen 0 Uhr, Mitternacht. Nein, bei denen ist das bei Sonnenuntergang. Jesus verscheidet, stirbt in der 9. Stunde, ich sag mal etwa nachmittags um 3. Das ist also noch der Freitag, das ist der 1. Tag. Sonnenuntergang, vielleicht 4 Stunden später, 19 Uhr in Israel. Ich sag mal so in etwa. Mit 4 Stunden ist der 1. Tag schon vorbei. Dann kommt der ganze Sonnenwind, nach unserer Uhrrechnung 24 Stunden, war damals sicher auch, nur die hatten noch keine Uhr erfunden, 24 Stunden. Und die Frauen gehen früh zum Grab. Für uns ist das Sonntag früh. Der Sonntag beginnt aber im Judentum schon bei Sonnenuntergang am Sonnabend. Also ist da schon der 3. Tag. Deswegen stehen hier 2 Tage und am 3. Tag auferstehen. Das hat mich zuerst, ich habe das weggelassen. Wenn ich eine Bibelstelle nicht verstehe, dann lasse ich das weg, dann lese ich weiter. Und nach kamen immer mehr Erkenntnisse oder Hinweise und ich habe das und das erfahren dürfen oder nachgelesen. Und dann gibt es Déjà-vu, Aha-Momente. Und ich bin dem Herrn, dem ewigen Gott, so dankbar, dass ich auch mit dem Begriff 2 Tagen und am 3. Tag etwas anfangen kann. Ja, die Emmaus-Botschaft ist ganz einfach. Willst du auch ein Kleopas sein? Und da will ich noch jetzt was dazu bringen. Fällt mir jetzt gerade in dieser Sekunde ein. Im Anfangstext steht ja drin, dass Kleopas und der andere, also 2 Jünger, gehen. Und da gibt es auch, wie soll ich mal sagen, Genderfuzis, die sagen, wenn da kein Name steht, könnte das ja auch eine Frau gewesen sein. Kleopas und seine Frau, seine Schwester, irgend könnte. Und dann wollen sie die Gendertypen dort hineinlegen. Wenn Kleopas und eine Frau, dann ist auch deren Botschaft ungültig im Judentum, weil 2 Männer nur würdig sind, sich gegenseitig zu bezeugen. Da müssen wir vorsichtig sein, wenn uns sowas begegnet. Das ist der Akt des Bösen. Es sind 2 Männer, denn es steht für uns in der Übersetzung der andere. Kleopas und der andere. Kommst du nicht auch aus Emmaus? von den heißen Quellen, wo es innerlich in dir warm ist und du von dieser Wärme, die dir der Herr gibt, abgeben möchtest, abgeben würdest, abgeben könntest, kannst du behalten, die Bibel. Ich habe noch welche. Können Sie mitnehmen. Das ist es. Und das ist es, was Jesus und der unser Dreieiner Gott möchte weitersagen. Jesus hat auch einmal gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke doch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Markus 10, Vers 51, da geht es raus aus Jericho und der Blinde, Rabboni, dass ich sehend werde. Was ist daraus entstanden? Weltweit die Christoffel-Blinden-Mission. Oder Markus Kapitel 2, da machen welche das Dach auf, lassen den Gelähmten runter, welch ein Dreck im Wohnzimmer. Und Jesus sagt zu ihm, nimm dein Bett und geh. Was ist daraus geworden? Als Beispiel Ärzte ohne Grenzen. Wir machen mehr als Jesus, aber Jesus ist der Urheber. Lukas 15, Vers 11 und folgende, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser Sohn wird erwartet vom Vater und diese Erwartung Gottes ist noch nicht gestillt. Gott wartet noch immer auf die, die er ausgesucht hat. Da können wir helfen dabei. Und das tun die Gideons, indem sie Bibeln verteilen in Hotels und Pensionen. Ich selber bin mal auf Montage gewesen und habe so eine Bibel gefunden. Ich denke, was ist denn das für ein frommes Haus hier? Konnte das überhaupt nicht zuordnen, weil ich mit den Gideons nicht anfangen konnte. Jetzt weiß ich, was das für eine wundervolle Arbeit ist. Matthäus 14, Vers 17, die Speisung der 5000. Was haben wir daraus gemacht? Brot für die Welt. Und wir machen heute noch mehr. Du wirst einsammeln, das Weltmissionsopfer. Das ist auch etwas Größeres noch, als Jesus sagt es selber. Das mal so als kleinen Absprecher. Jetzt gehen wir weiter in dem Text und die drei, also die beiden plus Jesus plus der Unbekannte, kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, da nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Sie haben ihn erkannt. Das ist so wichtig, dass er sich auch zu erkennen gibt, den beiden. Und das tut der Herr auch bei euch. Seid gewiss. Redet, sprecht, mit wem auch immer. Am Kaffeetisch, Ostern, morgen oder in Zukunft oder im Wartezimmer. Es ist wichtig. Und der Herr gibt sich zu erkennen, euch oder den anderen. Es sind keine leeren Phrasen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Ah, da haben sie sich zurückerinnern können, da ist was passiert in ihren Innern. Text weiter. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie, also die zwei Zeugen, Kleopas und der andere, erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Und jetzt lese ich gerne immer auch woanders weiter. Das war Lukas. Und im Johannesevangelium steht für mein Verständnis der Text, der dann einfach daran gehört, am Abend dieses ersten Tages der Woche. Also des gleichen Tages, wo früh am Morgen die Frauen zum Grab gingen mit den wohlriechenden Ölen. Als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und das müssen wir uns mal zu Kopf gehen lassen. Vor Pfingsten, im Neuen Testament, die 11 übrig gebliebenen, weiß ich nicht, vielleicht waren noch mehr dort drin, denn Kleopas und der andere sind ja auch zu ihnen gekommen, also waren es wenigstens 13. Vielleicht war es auch wie wir hier heute, 30, 35. Das wird uns nicht berichtet. Aber er sprach zu allen, nehmt hin den Heiligen Geist. Die Emmaus-Botschaft bestätigt uns, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die zwei Männer, die bestätigen das total. Und dann habe ich auch noch das Wort zum Sonntag für euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Seid Gesendete im Namen des Herrn. Amen.